Labyrinth hieß dieser Titel von und mit der deutschen Jazz-Saxophonistin Nicole Johentgen. Labyrinthe werden ja eigentlich gerne mit hohen Hecken gebaut, damit man sich darin verirren kann. Betrachtet man sie aber von oben, offenbart sich ihre schöne grafische Struktur. Grafische Strukturen in natürlicher Umgebung, die haben es auch dem Mann angetan, der jetzt in unserer Rasenmatinee zu Gast ist, Ralf Witthaus. Der Landschaftskünstler zeichnet oder fräst, wenn man so will, mit Motorsense und Rasenmäher riesige Motive in grüne Graslandschaften. Und ich freue mich jetzt, mit ihm darüber zu sprechen. Guten Morgen, Herr Witthaus.
Ja, guten Morgen, Herr Bandl.
Herr Witthaus, handgemähte Rasenkunst mit Motorsense und Rasenmäher auf riesigen Flächen. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ja, ich habe mal als Student ein Projekt realisieren können. Eine 550 Meter lange, modellierte, schwangere Frau. Und da ich sag mal, jahrelang nichts anderes gemacht habe, wie auf DIN A4 in Skizzenbücher, vielleicht DIN A3, also klein zu zeichnen, habe ich gar nicht gewusst, wie mache ich das, einen Baukörper auf 23.000 Quadratmetern darzustellen. Mhm. Und deshalb bin ich auf so einem Festival, also einem Landschaftskunstfestival, darauf gekommen, dass ich einfach mal eine Motorsense in die Hand nehme und das ausprobiere, wie groß ich zeichnen kann.
Ja, jetzt sagen Sie gerade schon irgendwie das Wesentliche oder einen für mich ganz spannenden Aspekt. Wie kriegt man denn so eine Riesendimension überhaupt in den Griff? Also Sie sagen, vorher hatten Sie A4, A3 und auf einmal 500 Meter lang. Wie kriegt man das denn zusammen?
Na, das müssen Sie sich so vorstellen, dass ich das wirklich so ausprobiert habe. Also 20 mal 20 Meter habe ich eine Zeichnung gemacht, dann ungefähr 90 mal 90 Meter und dann bin ich eben auf so ein ganz großes Feld gegangen und habe es mal auf 300 mal 400 Meter probiert. Und dann saß ich auf so einem Jägerhochsitz und habe gesehen, oh, ich kann das. Und ich kann das auf freie Hand. Also ich kann mich freie Hand auf 120.000 Quadratmeter orientieren. Und in dem Moment, wo die Projekte dann eben immer größer und komplexer geworden sind und ich mit Team angefangen habe, und ich weiß noch, bei dem ersten Projekt habe ich gemerkt, als ich gesagt habe, ja, wir machen das und das, dann hat mir eben jemand gesagt, ja, aber ich brauche Maße.
So. Ja, ja, klar. Ich habe mir jetzt auch so vorgestellt, dass sie übertragen, 1 zu 100.000 oder sowas, keine Ahnung.
Ja, und dann habe ich eben gelernt, mit Team zu arbeiten und das hieß, dass man ein System baut, nach dem alle arbeiten können. Das heißt, dass man tatsächlich mit Millimeterpapier zum Beispiel Buchstaben plant und dann eben vermisst. Also mein Team hat mir das Vermessen beigebracht.
Mhm. Jetzt ist das ja immer Kunst im öffentlichen Raum, Landart, Landschaftskunst. Das heißt, das ist ein richtiger Eingriff in den Raum eigentlich halt. Wie reagieren denn die Menschen darauf?
Na, das ist ja das total Spannende. Dass man als Künstler, der ja eigentlich immer im Atelier verborgen, in so einer gewissen sicheren Situation, das hat man in dieser Kunst überhaupt nicht. Also man steht wie auf einem Präsentierteller. Zu mir kommen ja Leute, die betrachten diese Grünflächen, auf denen ich gerade arbeite und wo ich mit rot-weißen Vermessungsstangen und meinem schwarzen Anzug offensichtlich gerade eine Maßnahme irgendeiner Art, die sie sich gar nicht vorstellen können, durchführe. Und da treffe ich natürlich auf die ganzen Anspruchsgruppen, die es eben bei diesen Grünflächen gibt. Also ja. Angefangen eben im Genehmigungsverfahren und dann natürlich vor allen Dingen die ganzen Menschen, die diesen Park als ihren eigenen betrachten, weil sie jeden Tag
einen Hund ausführen oder spazieren gehen.
Ihre Oase benutzen. Ja,
genau.
Und genauso kommen die auf mich zu.
Ja, ja, Sie haben 2010 in Köln von Ihnen sogenannte Bundesrasenschau veranstaltet und dafür so eine 7 Kilometer lange Rasenzeichnung oder einen Weg im Kölner Grüngürtel gezogen. Was steckt denn da konzeptionell dahinter?
Mir war irgendwann klar, in der Art und Weise, wie ich zeichne, was das kann, ist nicht nur dieser Moment mit den vielen Menschen, die eben zu so einer Grünfläche gehören, sondern es macht wirklich Spaß, das in der ganzen Größe auszurollen. Und dann bin ich zum Kulturamt gegangen und habe gesagt, also ich könnte mir vorstellen, ein Kunstprojekt zu machen, so groß wie eine Bundesgartenschau. Das haben die sich angehört und gesagt, ja, das ist ganz interessant, aber machen Sie das mal innerhalb des inneren Grüngürtels. Da habe ich geschaut, welche Grünflächen gibt es da so? Und da ist mir irgendwann klar geworden, okay, ich fahre jetzt einmal mit dem Fahrrad rund um die Stadt über diesen inneren Grüngürtel. Und dann ist mir klar geworden, was für eine geniale Grünanlage diese Stadt hat.
Mhm. Also ich muss dazu sagen, Köln ist in so Ringen eben aufgebaut und dann gibt es eben so eine ringartige Struktur mehrfach um Köln herum. Der Grüngürtel ist auch so einer, so ein Ring.
Genau, und da geht es um den Inneren und man kann wirklich von diesen 12 Kilometer Kreis 7 Kilometer durch Grün laufen.
Jetzt ist
dann
das, ja?
Kam eben die Idee zu sagen, okay, die Leute sind sich das eigentlich gar nicht bewusst, also zeichne ich einen weiteren Weg mitten über diese Grünflächen, 3 Meter breit, 7 Kilometer lang, damit die Leute anfangen, um ihre Stadt zu gehen. Und das haben die Leute dann gemacht.
Ich wollte gerade sagen, wurde es angenommen? Also ist das sozusagen intuitiv verstanden worden?
Das war total interessant, weil manche Leute fanden die Idee natürlich erst auch ein bisschen blöd. Ich meine, es gibt da Wege.
Mhm, es gibt da Wege, Grün, genau.
Ja. Mhm. So. Also ich habe einen Menschen getroffen, der eben auch so eher so kritisch war. Und der hat aber einen Großteil seiner Joggingrunde in dieser Zeit über diese Zeichnung gemacht. Mhm. Und er hat mir halt im Nachgang erzählt, er fand es von Tag zu Tag besser.
Mhm. Das ist jetzt ein Stadtprojekt. Ein Projekt von Ihnen, das mir besonders gut gefällt, ist ganz woanders in den Alpen beim Comer See. So eine Art Perlenkette. Das sind quasi so Kreise, die mit so Strichen verbunden sind. Das sieht wirklich ganz irre aus der Vogelperspektive aus. Was steckt denn da dahinter?
Na, das ist eins meiner allerliebsten Projekte. Ich hatte eine italienische Kuratorin, die mich dorthin geholt hat. Das ist die Landschaft ihrer Kindheit, ihrer Familie. Das ist ja so ein Sehnsuchtsort, will ich mal so sagen. Einer der schönsten Orte, die man auf dieser Welt, glaube ich, sehen kann. Man steht oben auf diesen Bergrücken, man guckt unten in den See hinein, auf diesen Himmel, die Wolken fliegen quer durch die Zeichnung. Was steckt da dahinter? Das ist eigentlich eine ganz alte Geschichte. In diesen kleinen Dörfern unten am See, das sind gar nicht viele Dörfer. Dort gibt es eine uralte Tradition und man weiß gar nicht mehr, welcher Ur-Ur-Ur-Ur-Opa, welcher Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma diese roten Perlenketten geschenkt hat, die jede Familie besitzt. Das muss man sich so vorstellen, bevor der Tourismus am Comer See Einzug hielt, gab es dort eine ganz schwierige ökonomische Situation. Und die Leute mussten den ganzen Berg mit ihren Tieren bewirtschaften, in einem ganz abgesteckten System, damit das auch funktionierte für alle Familien. Aber die jungen Menschen, die dort geboren worden sind, die hatten nicht gleich eine Herde. Die konnten, wenn sie also 18 wurden, sie konnten keine Familie gründen. Sie hatten aber schon ihre Liebste. Ja, sie wussten, wen sie heiraten wollten. Und diese jungen Männer mussten, und das war gefährlich damals, woanders hingehen, um Geld zu verdienen. Und das Erste, was sie dann taten, sie haben ein bisschen Geld verdient und eine rote Perlenkette mit silbernen Schmuckstücken gekauft. Hm. Und die sind dann über Booten an den Comer See geschickt worden. Und dort stand dann die junge Frau, die mit dem Eintreffen dieser Perlenkette wusste, dass er es ernst meint und dass er wiederkommt. Und die haben das dann nach 2, 3, 4 Jahren gemacht und kamen mit einem kleinen Vermögen zurück, haben die Herde und ein Haus gekauft mit dem Geld und konnten dann eben damit die Familie gründen.
Ja,
irre. Und ich habe diese Perlenkette als Grundmotiv genommen und dort auf dem Bergkamm des Monte Bregano gezeichnet. Und dann kamen ganz viele Leute aus den Dörfern zur Eröffnung diesen Berg hoch. Und ich habe ihnen ihre Geschichte gezeigt.
Ja, das ist spannend. Also, weil wenn man das betrachtet und natürlich die ganze Geschichte nicht hat, die Sie jetzt erzählt haben, ist es ein bisschen so, als hätten Sie quasi eine Perlenkette um den Comer See gelegt und den damit veredelt. Das war so meine Assoziation. Jetzt kommt eine ganz andere Geschichte dazu. Aber es eröffnet halt offenbar Räume, die man aus der Vogelperspektive natürlich nochmal anders sieht, als wenn man drinsteht, weil sie so groß sind. Jetzt ist das aber natürlich so, dass die Natur sich das ganz schnell auch wieder zurückholt. Das ist also vergängliche Kunst. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass es erlebbar ist in dem Moment und danach dokumentiert wird, oder?
Worum geht es? Ich betrachte das, was ich mache, als Gesamtkunstwerk. Das heißt, vom ersten Telefonat bis zur letzten Abrechnung ist das mein Werk. Für mich gehört vor allen Dingen dieser soziale Aspekt, von dem wir vorhin sprachen, mit all den Menschen, die da zusammenkommen, die wissen wollen, wird hier gebaut oder was passiert hier. Aber eben auch diese Zusammenarbeit mit einem Team, die jeden Tag diesen Prozess, diese künstlerische Aktion miterleben, das ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also dass im Grunde die Arbeit selbst bei mir zur Kunst wird.
Ja, und eben außerhalb des Ateliers, alle können zuschauen, alle können es erleben. Und dann wird der Rasen in irgendeiner Art und Weise zur Leinwand und die Motorsense zum Stift offenbar. Wer die Projekte sich anschauen möchte von Ralf Witthaus, die sind auf der Website von ihm, die auch genauso heißen, die wir natürlich verlinken, zu sehen. Vielen Dank, Herr Witthaus, für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Sie hören die Matinee, bitte schneiden, der Rasen heißt unsere Sendung heute. Wir machen jetzt weiter mit einer musikalischen Aufnahme vom rasengrünen Stuttgarter Schlossplatz.